Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Keine Sorge, meine Damen und Herren, Sie sind richtig im Deutschlandfunk. Und wenn Sie jetzt hier auf das Interview der Woche warten, wir haben den Vormittag am Sonntag etwas umgestellt. Das Interview der Woche findet sich ab 13.05 Uhr in unserem Programm. Frank Capellan, mein Kollege, wird dann mit Rolf Mützenich, dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, sprechen. Das kommt dann also in unserer Schiene der Mittag um 12.30 Uhr. Vorher die aktuellen Informationen und ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem Sonntagsspaziergang, der jetzt also ein wenig früher beginnt und bis 12.30 Uhr geht. Es ist schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen Ihnen die Welt ein wenig nach Hause bringen, nachdem man ja schlecht jetzt rauskommt und Reisen schon gar nicht möglich ist. Ein bisschen Nationalgefühl, dem wollen wir nachspüren heute in Österreich, in Finnland, in Norwegen, in Griechenland und in Frankreich und der Schweiz. Wir beginnen österreichisch sanft. Der hier heißt Stevie, der singt Auf einmal ist alles anders. Und Andrea Stopp begrüßt Sie zum Sonntagsspaziergang im Vormittag im Deutschlandfunk.
Nicht lang her, da standen wir barfuß am Feld. Kalte Fiers, ein Hunger, viel Arbeit, kein Geld. Die Geschichten haben wir öfter gehört, die alten Leute haben's uns erzählt. Nur war's nie wichtig, denn uns hat ja nie was gefehlt. Wir meinten, es kann ewig so weitergehen. Immer aufwärts, wie soll's uns auch anders geschehen? Doch wie schnell sie alles ändern kann in einer scheinbar heilen Welt. Die Frage wurde schon lang nicht mehr gestellt. Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, tun was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und auch diesmal wird's so sein. Und dabei bleiben wir daheim. Schon bald sind wir wieder mobil. Und auf den Straßen sind wir dann wieder zu viel. Es kommt zurück der Arbeitsstress, die Hektik, Zeit, die uns dann fehlt. Für das, was im Leben wirklich zählt. Auf einmal ist alles anders. Auf einmal ist alles still. Auf einmal kann keiner mehr tun, tun, was er will. Die Zeit heilt alle Wunden und auch diesmal wird's so sein. Und dabei bleiben wir daheim. Und dabei bleiben wir daheim.
Hier ist der Sonntagsspaziergang, das Interview der Woche nachher um 13.05 Uhr. Sie verpassen gar nichts, bleiben Sie auf jeden Fall bei mir. Ja, wenn man schon keine Ausflüge nach draußen machen kann, auch im Nahbereich lässt sich allerhand entdecken. Mein Kollege Alfred Schmitz hat es gesagt, ich bin mal auf meinen Dachboden gestiegen. Das ist mir seit Jahrzehnten nicht mehr passiert. Und er erzählt uns jetzt ein wenig, was er dort entdeckt hat und was er erlebt hat.
Corona liegt über dem Land. Wie zähflüssiges Blei fließt es in unser Leben, in unseren Alltag und lähmt alles irgendwie. Ungewohnte Stille breitet sich aus. Der Lärm wird weniger, kaum noch Autos, kaum noch Menschen auf der Straße. Auch in mir selbst spüre ich auf einmal eine Ruhe, die ich von mir nicht kenne. Manchmal ist der Job schon ganz schön stressig. Ich schleiche durchs Haus, als dürfe ich eigentlich gar nicht hier sein. Es ist so, als würde ich die Schule schwänzen. Ich schaue in den Garten, öffne die Türe und höre draußen im Garten Vögel zwitschern. Die scheinen von der Corona-Krise nichts mitzubekommen. Oder etwa doch spüren sie, dass etwas anders ist als gewöhnlich. Mir scheinen sie viel aktiver als sonst um diese Uhrzeit am späten Vormittag. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich sie besser und bewusster wahrnehme? Schön klingt das jedenfalls, so unbeschwert. Ich schließe die Türe und gehe vom Wohnzimmer in den Flur, die Treppe hoch, dann noch weiter nach oben, Richtung Dachboden. Irgendetwas zieht mich dorthin. Wann waren Sie das letzte Mal auf dem Dachboden? Ich, als ich den Weihnachtsschmuck wieder nach oben gebracht und in die Kisten verstaut habe, die da oben lagern. Jetzt ist es so, als würde ich mich Schritt für Schritt, Stufe um Stufe, von der Corona-Hysterie zwei Stockwerke unter mir entfernen. Die Stimmen aus dem Radio, das fast rund um die Uhr zur Information läuft, werden leiser. Hier oben bin ich nur noch bei mir. Nous sommes en guerre, hat Macron gesagt. Wir befinden uns im Krieg. Für so schlimm hält er das mit Corona. Und wahrscheinlich hat er recht. Bella gerant alii, tu Felix Austria nube, kommt mir komischerweise in den Sinn. Lass andere Kriege führen, du glückliches Österreich heirate. Auf einmal kreisen meine Gedanken unkontrolliert durch meine Jugend, durch meine Schulzeit, Geschichtsunterricht. Irgendwo zwischen Quinta und Untertertia bin ich gelandet. Warum auch immer. Vielleicht liegt es ja auch an den alten Schulbüchern, die hier oben lagern. 333 bei Issos Keilerei, 753 Rom schlüpft aus dem Ei, Hick, Heck, Hock, der Lehrer hat einen Stock, is er etwas, will er denn damit? Gallia est omnis divisa in partis tres. Ja, auch Phrasen aus dem Lateinunterricht fallen mir hier oben auf einmal wieder ein. Allerdings keine arithmetischen Formeln, in Mathe war ich einfach zu schlecht. Ich gehe vor dem Bücherregal in die Hocke. Ja, da sind sie alle noch, meine Kinder- und Jugendbücher. Im Sommer werde ich, so Corona will, 62 Jahre. Also sind diese Schmöker allesamt so um die 50 Jahre alt. Kommt ein Löwe geflogen von Max Kruse, Kapitän Hornblower auf allen Meeren, Meuterei auf der Bounty und andere Abenteuer zur See, Mark Twains Huckleberry Finn und natürlich auch jede Menge Enid Blyton. Rätsel um den tiefen Keller, Rätsel um die verbotene Höhle, Insel der Abenteuer. Bei einem Buch bleibe ich hängen, beginne zu lesen und bin auf einmal mit 5 Freunden auf großer Fahrt und drifte vollends davon. Raus aus dem Alltag, raus aus der Corona-Krise, rein in meine frühe Jugend. Was für ein herrlicher Ausflug auf den Dachboden.
haben Sie das erkannt? Eine Insel mit zwei Bergen. Lummerland, auch so ein Land, das es nicht gibt. Und doch ist es da. Stefan May, ehe ich Sie vorstelle, kommen bei Ihnen auch jetzt manche Dinge aus der Kindheit an die Oberfläche?
Aber natürlich, die ganze Zeit. Ich bin jetzt gerade wieder in Wien, wo ich ja geboren bin. Ich bin seit 20 Jahren Pendler zwischen Wien und Berlin. Und wenn man dann wieder so einige Zeit sehr intensiv daheim ist, dann kommen natürlich sehr viele Erinnerungen hoch.
Und was ist das zum Beispiel bei Ihnen?
Naja, wenn ich etwa, was ich ja doch ab und zu mache, vors Haus gehe und meine Spaziergänge hier mache, dann erlebe ich meine Umgebung viel bewusster als sonst. Und mindestens einmal oder zweimal in der Woche mache ich so eine Joggingrunde in meinem Bezirk. Und auch da komme ich auf sehr viele Dinge, die von früher waren. Und ein Gedanke ergibt den anderen. Und das ist eigentlich sehr schön, wenn man wieder mal sozusagen daheim ist.
Und über dieses, über Ihr Wien, werden Sie jetzt uns ein paar Minuten lang erzählen und berichten. Stefan May, mein Kollege aus Österreich. Wir haben Ihnen, Herr May, ich nehme an, Sie nehmen jetzt Haltung an. Ich habe ja eingangs gesagt, wir werden uns ein wenig auch mit dem Nationalcharakter heute beschäftigen. Also die österreichische Bundeshymne, die Nationalhymne, bringen wir Ihnen und den Hörerinnen und Hörern zu Gehör. Stefan May, mein österreichischer Kollege, den wir telefonisch in Wien erreichen, wächst in diesen Tagen der allgemeinen Anspannung das Gefühl zur eigenen Nation in einer ganz anderen Weise?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe es mir jetzt eigentlich gerade während der Hymne gedacht, dass ja immer wieder gelästert wird, dass wir außer der ersten Strophe eigentlich die Hymne nicht auswendig können und die erste Strophe auch recht schlecht. Aber gerade in diesen Tagen hat man doch ein Gefühl des Zusammenwachsens, der Einheit, des Zusammenhaltens, auch der Solidarität. Es gibt einen Slogan der Bundesregierung, der heißt Schau auf dich, schau auf mich. Und das hört man in Radiospots und auch bei den Durchsagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also es ist etwas so, das überzieht das ganze Land. Es ist ein Schicksal und wir versuchen alle gemeinsam, dieses Schicksal zu meistern.
Würden Sie denn sagen, dass es da einen Mentalitätsunterschied gibt zwischen unseren beiden Ländern? Wir sprechen ja immerhin in etwa dieselbe Sprache, aber was stellen Sie fest? Denken die Deutschen anders als die Österreicher im Moment?
Ja, Karl Kraus hat einmal gesagt, nichts unterscheidet Österreicher und Deutsche mehr als die gemeinsame Sprache. Aber es gibt noch andere Unterschiede. Ich glaube, nach diesen 20 Jahren, die ich so als Pendler zwischen Wien und Berlin zubringe, kenne ich ja doch ein bisschen die Mentalitätsunterschiede. Und ich würde es an einem Beispiel festmachen. Wenn auf der Straße jemand ruft, stehen bleiben, halt, würde der Österreicher sofort stehen bleiben. Und der Deutsche würde zuerst mal fragen, warum. Und da ist, glaube ich, der große Unterschied. Der Deutsche ist sehr geprägt von einem Freiheitsbewusstsein, auch aus geschichtlichen Gründen. Und die Österreicher, naja, die sind halt Erben der Monarchie, wir sind recht autoritätsgläubig und wir sind in unserer Geschichte eigentlich mit jeder Obrigkeit gut ausgekommen. Und so zeigt sich das auch in dieser Krise. In Deutschland ist das nicht so schnell und konsequent umgesetzt worden an Maßnahmen, wie es in Österreich passiert ist. Und alle sind eigentlich recht diszipliniert, auch wenn jetzt nach gut zwei Wochen Ausgangsbeschränkungen Einschränkung schon die ersten ein wenig unruhig werden. Es ist schönes Wetter draußen. Der Reiz des ungewohnt Abenteuerlichen ist jetzt auch irgendwo vorbei. Aber trotzdem, die Österreicher bleiben diszipliniert.
Hm. Wie schaut es bei Ihnen aus, Herr May? Sie dürfen ja weiter raus. Das heißt, Sie können noch joggen. Und spielt sich das dann in Ihrem eigenen Bezirk ab?
Ja, also ich habe jetzt gerade vorhin die Verordnung durchgelesen. Eigentlich dürfte ich es ja nicht, weil es nur 5 Gründe gibt, das Haus zu verlassen. Aber man sagt, spazieren gehen darf man und joggen gehört auch dazu. Und ich wohne in einem Bezirk, der wahrscheinlich von Touristen nicht so häufig besucht wird. Das ist der 18. Bezirk, der heißt Währing. Der 18. von 23 Wiener Gemeindebezirken und der liegt so zwischen dem Arbeiterbezirk Hernals und dem Nobelbezirk Döbling. Das war einmal ein biederer Beamtenbezirk. Ich wohne ja schon mehr als ein halbes Jahrhundert hier. Inzwischen sind viele Neureiche hierher gezogen. Das Bild hat sich ein wenig verändert. Das ist aber woanders genauso wie etwa am Prenzlauer Berg in Berlin. Und diese Westbezirke, die sind, muss man sich vorstellen, so wie Finger, die mehr oder weniger vom Stadtzentrum Richtung Wienerwald ragen. Und in der Mitte haben sie jeweils ein Tal, so ein Haupttal Richtung Zentrum. Das war der Bach, hier in meinem Bezirk der Währingbach. Und im Hernals ist es der Alserbach, die sind alle inzwischen kanalisiert, aber an der Geografie sieht man das noch immer und jeder Bezirk hat auch seine eigene Charakteristik und ich bin diese Woche wieder mal so herumgejoggt in meiner Gegend, bin mal ein paar Häuserblöcke weiter zum Türkenschanzpark gekommen. Der heißt so, weil es da einen Geländeabfall gibt und da gab es bei der ersten oder zweiten Türkenbelagerung Wiens 1529 oder 1683 eine Schanze der Türken. Und gleich daneben ist das Cottageviertel, das wurde vor 150, 200 Jahren gegründet. Die Wiener sprechen das falsch französisiert aus, als Cottage. Und dort liegen die ehemaligen Villen von Arthur Schnitzler, Felix Salten, Emmerich Kallmann und Peter Alexander. Und auf der anderen Seite vom Park, da liegt die Universität für Bodenkultur. Da kann man landwirtschaftliche Studien betreiben. Das sind wunderschöne Gründerzeitbauten, die gleich nebenan Glashäuser haben. Da weiß man, was man dort studiert, wenn man einfach drauf hinschaut. Und es wird allgemein als die schönste Universität Österreichs genannt und von der Lage her kann ich das nur bestätigen. Und meine Joggingroute führt dann auf einen Höhenrücken, ein bisschen stadtauswärts, also immer bergan Richtung Wienerwald und da sieht man dann schon auf diesem Höhenrücken, der trennt die Täler, da blickt man dann ins Nachbartal, das dann schon zum nächsten Bezirk zu Döbling gehört, nach Neustift und da sieht es wieder ganz anders aus, da sind Weingärten an den Hängen und unten sozusagen im Tal reihen sich an der Straße die heurigen Restaurants aneinander und weiter hinten sieht man den Kahlenberg, den Leopoldsberg, die Wiener Hausberge und dann kommt man zu wieder einem weiteren Park, da war ich dann oft mit meiner Mutter als Kind und bin sehr gerne die Kinderrutsche heruntergerutscht. Also da kommen schon diese Erinnerungen wieder auf.
Herr May, wenn man Ihnen so zuhört, dann hat man das Gefühl, dem fehlt ja überhaupt nichts. Jetzt muss ich Sie trotzdem fragen, was fehlt Ihnen denn in diesen Tagen?
Naja, eigentlich relativ wenig, denn ich mache Homeoffice seit etwa 20 Jahren. Es hat sich an meinem Lebenswandel nicht viel verändert. Es ist keine große Umstellung. Und wenn man so überlegt, so im Alltag kommt man ja auch nicht weit hinaus. Natürlich gehe ich gerne auch auf Reisen und liebe ich die Ferne. Und gerade jetzt denkt man immer an ferne Länder, wenn man eben nicht hinaus darf. Aber dieses Entdecken der näheren Umgebung, das ist schon etwas, das möchte ich auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben. Das ist etwas ganz Besonderes, das zu erleben und wieder neu zu entdecken.
Stefan May, jetzt müssen Sie uns ganz kurz noch etwas erklären. Ich habe hier einen Musiktitel aufliegen, den viele unserer deutschen Hörer mit Sicherheit auch kennen. Ich fahre den jetzt gleich ab, aber wir brauchen von Ihnen vorher die Information, warum das gerade im Augenblick sehr aktuell ist, dieses Lied.
Ja, das schließt an das, was wir vorhin am Anfang besprochen haben, an diesen Zusammenhalt, an diese Solidarität. Es gibt das Lied von Reinhard Fendrich, I'm from Austria, und viele in Österreich halten das sozusagen für die zweite Hymne in Österreich. Und um 18 Uhr wird zwar sehe ich von meinem Fenster oder höre ich von meinem Fenster nicht recht viel applaudiert in der Gegend, obwohl das auch in Österreich eigentlich der Fall wäre. Aber in meiner Gegend ist das nicht. Es gibt aber etwas, das hat die Polizei initiiert. Die fährt mit ihren Wagen durch die Gegend und stellt um um 18 Uhr die Lautsprecher an und spielt dieses Lied I'm from Austria. Und das soll eben auch ein Dank sein an alle die, die jetzt in der Versorgung und Infrastruktur für die Allgemeinheit tätig sind. Und mittlerweile spielen das auch die Regionalradiosender des ORF um 18 Uhr. Also auch das ist ein hörbares Zeichen dieses Zusammenhalts, dieses Kitts, der die Österreicher zusammenbringt und in dieser schwierigen Situation auch zusammenstehen lässt.
Und wir spielen es jetzt auch. Stefan May, Kollege aus Österreich, in Wien haben wir Ihnen gereicht. Herzlichen Dank, einen schönen Ausflug, wenn Sie es machen dürfen heute. Und danke, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für den Deutschlandfunk.
Die hohe Zeit ist lang vorüber und auch die Höhe hast hinter dir. Von Ruhm und Glanz ist wenig über. Sag mal, wer zieht noch den Hut vor dir? Außer mir. Ich kenn die Leid, ich kenn die Ratten, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten, jederzeit. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin. Da schmützt das Eis von meiner Seele, wie von einem Gletscher. Im April, auch wenn wir's schon vergessen haben. Ich bin der Opfer, du mein Stamm. So wie der Wasser teuerwärts rinnt, unwiderstehlich und so hell. Fast wie die Tränen von einem Kind, wird auch mein Blut auf einmal schnell. Sag ich am Mensch der Welt voll stolz. Und wenn ihr wollt, sagt ganz allein, I am from Austria. I am from Austria.
I'm from Austria. Stefan May hat uns gerade erzählt, wie das Gefühl in seiner Heimatstadt Wien im Augenblick ist. Wir reisen nach Finnland und Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen die Welt heute nach Hause. Sie müssen gar nicht rausgehen nach Finnland. Und weil wir ein wenig, wie ich schon mehrfach gesagt habe, so der Mentalität, dem Landescharakter nachspüren wollen, heute hier mal die finnische Nationalhymne. Finnland wurde vom World Happiness Report der Vereinten Nationen zum dritten Mal in Folge zum Sieger erklärt, also zum Happiest Country in the World, zur zufriedensten Nation der Welt. Und zudem gewann die finnische Hauptstadt Helsinki in der neuen Kategorie Happiest City in the World. Warum ist das wohl so? Susan Zahre, meine Kollegin, hat nachgehört und nachgespürt.
Zufriedenheit, Glück. Wörter, die in diesen Tagen in ihrer Bedeutung vielleicht von dem einen oder anderen nochmal neu überdacht werden. Auf der Suche nach dem Glück, vielleicht auch in den Tagen, wo wir viel zu Hause sind, treffe ich auf das Land Finnland. Gerade zum dritten Mal vom World Happiness Report der Vereinten Nationen zur zufriedensten Nation der Welt gekürt worden. Was ist das, was die Finnen so glücklich und zufrieden macht? Und wie ist es vielleicht gerade in Zeiten der Krise? Jyrki Oksanen ist Chef des finnischen Fremdenverkehrsamts in Deutschland und leitet als Direktor Mitteleuropa Visit Finnland in Berlin. Eines der Geheimnisse der Zufriedenheit sei die Natur. In den Wald gehen, runterkommen, durchatmen. Und wenn wir auch gerade eine Reise nach Finnland nicht wahrnehmen können, dann vielleicht im Kopf.
Eine sehr konstante blaue, grüne und weiße Farbgebung, was überall ist. Und weil wir halt so viel Wasser und Wald haben und im Winter ist alles weiß. Da muss man vorstellen, dass wir sind nur 5,5 Millionen im Vergleich zu Deutschland mit über 80 und das Land ist fast gleich groß und 1500 Kilometer lang. In Helsinki ist das so ähnlich wie in Hamburg jetzt, das Wetter meine ich. Und in Lappland ist es noch über 1 Meter Schnee und tolles Wetter zum alles, was man draußen machen kann.
Aber was kann man machen, um auch zu Hause vielleicht ein bisschen glücklicher zu sein? Jyrki Oksanen sagt, Zeit mit der Familie verbringen, wenn man kann. Spiele spielen, backen und kochen, lesen und lernen. Und Kunst erleben.
Du kannst zum Beispiel finnische Museen besuchen oder die Ausstellung Generation 2020 von preisgekrönten Amos Rex in Helsinki. Also wir haben viele tolle Sachen auch online, die man in Finnland erleben kann, so aus der Ferne.
Also ein bisschen Finnland zu Hause erleben. Auch in schwierigen Zeiten zufrieden sein. Gehen dann Finnen vielleicht mehr raus?
Gerade, also wir haben sogar so eine Art Massenbewegung Richtung unsere Feriendomizile gehabt, dass es limitiert worden ist vom Behörden. Weil Sie wissen ja, wir haben 4 Finnen, gibt es ein Ferienhaus, also fast alle haben einen eigenen in der Familie. Und dann, wenn man diese Möglichkeit hat, hat man überall in Finnland sehr grüne Städte, wie Helsinki auch. Unser Zentralpark beginnt dann direkt in Stadtmitte und geht dann bis Lappland hoch und man kann endlos viele Wanderungen oder Radfahren ist total angesagt jetzt in dieser Zeit, wo man nicht so viel Kontakt haben sollte.
Jyrki Oksanen schwärmt von den finnischen Inseln, dem Radfahren durch die Wälder und Städte, vorbei an mittelalterlichen Städten zum modernen Helsinki, die Seenplatte wie ein Labyrinth, auf dem man ein Ferienhaus mieten sollte mit einer Sauna, Angeln, Entspannen, Kanufahren und Grillen. Oder auch nach Kolli, dem ältesten Ort Europas. Aber was macht nun die finnische Zufriedenheit aus?
Also ich denke, dass wir können dann die Welt und die eigene Position darin akzeptieren auch. Das macht eine Art Ruhe aus und deswegen kann man es auch vielleicht glücklicher gestalten. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass wir haben ja eine ganz gute Schulung und Gleichstellung zwischen Geschlecht, aber auch für alle Sozialklassen. Also zum Beispiel unsere jetzige Premierministerin ist eine Frau, Marin, und sie ist 34 Jahre alt, kommt von einfachen Verhältnissen aus Osten von Helsinki. Wir sind auch ganz stolz darüber, dass jeder alles schaffen kann bei uns.
Ein Land also voller Weite. Ist es dann vielleicht einfacher in Finnland mit der ganzen Weite einsam zu leben?
Ja, also mein größter Wunsch wäre im Moment, dass ich auf meinem Ferienhaus sein könnte, weil da ist kein anderer und ich könnte mich eigentlich fast normal mein Leben da gestalten. Es gibt ja auch Leute, die nicht das gewohnt sind, dass man nicht ständig Autos hört oder überhaupt kein Licht von etwas. Und bei uns ist das oft so, dass es tatsächlich möglich ist, weil es gibt weniger Lärm und weniger Licht und weniger Menschen.
Die Tourismusbranche, die ist in schwierigen Zeiten gerade, aber auch dafür findet Jyrki Oksanen zufriedene, positive Worte.
Ich bin auch ganz froh, dass es ein Gemeinschaftsgefühl in der Branche da ist und es wächst und wir unterstützen einander und werden dann, wenn das vorbei ist, wieder schöne Ferien an Menschen anbieten.
Susan Zare. Vielen Dank, dass Sie sich in Finnland umgehört haben. Und wir wechseln jetzt das Thema und kommen zu Graf Paul Stroganow. Sie wissen, wen ich meine, aber es ist nicht der Stroganow, dem wir das Böf Stroganow zu verdanken haben. Da sage ich gleich noch was dazu. Jedenfalls dieser Graf Paul Stroganow, russischer Aristokrat, Generalleutnant, Senator, der hat eine Bergreise gemacht, 1787 rund um den Mont Blanc und weiter in den schweizerischen Rhonetalgegenden und ins nördliche Berner Oberland. Paul Stroganow berichtet darüber in seinem Tagebuch Relation de mon voyage en Suisse. Das hat er auf Französisch geschrieben, da damals die obersten Klassen Russlands Französisch von Geburt an sprachen. Und dieses ist ein nicht veröffentlichtes Dokument. Es wird aufbewahrt in Moskau im russischen Staatsarchiv alter Akten. Und Valentina Smekalina, die haben Sie letzten Sonntag ja gehört bei uns im Gespräch in aller Munde. Also Valentina Smekalina hat es als Historikerin fertiggebracht, da reinzukommen. Und sie erzählt uns jetzt, was sie entdeckt hat.
Ein Jugendlicher von 15 Jahren steht auf einem Gletscher, hoch in den französischen Alpen. Fasziniert schaut er hinauf auf den weißen Riesen Mont Blanc. Vor ihm ragen die kristallklaren Eispyramiden des Mer de Glace ihre scharfkantigen Spitzen in die Höhe. In einer gleichen Fülle und Pracht kann leider heutzutage keiner von uns mehr diesen Anblick genießen, denn das Ganze geschieht im Jahr 1787, noch während der sogenannten kleinen Eiszeit, als sich die Alpengletscher noch nicht zurückgezogen haben. Und der Jüngling im Zauber der Berge ist ein russischer Aristokrat, Graf Paul Stroganow, Jugendfreund vom russischen Kaiser Alexander I. und später Held des Napoleonkrieges. Im Tagebuch, das er während seiner Bildungsreise nach Europa 1786 bis 1790 fleißig führt, hält der junge Graf seine Begeisterung für die unberührte Bergwelt fest. So beschreibt er einen anderen Mont Blanc-Gletscher, den Taconat. Dieser prachtvolle Gletscher besteht aus Eispyramiden aller Arten und Formen, zumindest im Teil, den wir gesehen haben. Davon gibt es auch solche, die mit einer majestätischen Eiskappe gekrönt sind. Mit seinen Reisegefährten steigt Paul Stroganow auf den Gletscher Montanvert, der heute als Mer de Glace bekannt ist und an den Nordhängen des Mont Blanc-Massivs liegt. Um ein Haar von einem Steinschlag erwischt, endlich oben angelangt und atemlos, bewundert er die schlanke pfeilartige Aiguille du Dru. Die Majestät dieser Bergspitze ist unbeschreiblich. Sie erinnert mich so sehr an die alten gotischen Bauwerke, dass ich vermute, dass die Schöpfer der Gotik ihre Inspiration in den Alpen gefunden haben müssen. So vereinigt die Imagination des jungen Russen die Spitzen der gotischen Kathedralen mit den alpinen Gipfeln. In einer Zeit, wo Reisen immer noch eine Seltenheit und eher ein Privileg der gebildeten und wohlhabenden Schichten war, wurden auch die Reiseerlebnisse mit einer besonderen Intensität und Schärfe empfunden. Graf Paul Stroganow nimmt die alpine Bergwelt als eine Mischung aus Schreckhaftem und Schönem wahr. Als eine Kraft, die über dem Menschen steht. Der Pfad steigt hinauf. Von einer Seite öffnet sich uns eine sehr tiefe Schlucht, in deren Grunde man die Wässer der Arve schäumen sieht. Die Berge sind geschmückt von herrlichen Tannen. Es ist erstaunlich, auf welch steilen Hängen diese riesigen Bäume wachsen und wie wenig Boden sie für sich haben, um ihre Wurzeln auszustrecken. Fast alle Felsen in dieser Gegend sind reinster Granit. Die Natur ist hier so wild, dass man glaubt, alleine auf dieser Welt zu sein. Überwältigt und erschöpft findet der vornehme Reisende und seine Gefährten Zuflucht in der einfachen Hütte eines Alpsens. Und dort wird dem jungen Grafen ein Mahl angeboten, wie er es vermutlich nie in seinem Leben gekostet hat. Bergkäse und versteinertes Brot. Stroganow schreibt, dass dieses Brot wohl vor einem Jahr gebacken wurde. Aber so groß ist sein Hunger und so anspruchslos ist er während seiner Alpenreise geworden, dass auch dieses Essen ihm vortrefflich und ausreichend scheint. So habe ich die Freuden des einfachen Lebens von diesem guten Hirtenvolk gelernt, notiert er.
Ja, sein ganz und gar karges Mahl hat der Gute da bekommen. Er hat da wohl nur träumen können von Böf Stroganow. Dieses Gericht wird auf den russischen Aristokraten Graf Alexander Stroganow zurückgeführt. Sein Koch soll das wohl erfunden haben. Das Rezept ist zum ersten Mal in einem russischen Kochbuch von 1871 publiziert. Und dieser Graf Alexander Stroganow ist Neffe von unserem Paul Stroganow, von dem Valentina Smekalina uns gerade erzählt hat. Und sie schickt mir ein Foto gerade noch auf den Tisch. Es zeigt den Toblerone-Berg, das Matterhorn, 4478 Meter hoch. Ein Berg, der ja zwischen Schweiz und Italien aufgeteilt ist. In Italien nennt man ihn Monte Cervino. Und die Schweizer haben das Matterhorn in den italienischen Nationalfarben angestrahlt. Geradezu unglaublich. Die Schweizer möchten damit ihre Verbundenheit mit den italienischen Nachbarn bekunden. Und ich muss das Programm jetzt insofern ein wenig abändern, als gerade ein Gruß aus Verona reinkommt und den hören wir uns jetzt an.
Hallo und ein herzliches Buongiorno aus Italien. Vielleicht haben mich einige Hörer noch in Erinnerung. Ich bin Marina und melde mich vom Verona Flughafen. Vor 2 Wochen hatte ich schon einmal die Gelegenheit, in Ihrer Sendung etwas zu der aktuellen Situation zu erzählen. Und ich muss Ihnen sagen, so positiv gestimmt, wie ich es vor 2 Wochen noch war, bin ich mittlerweile nicht mehr. Wie Sie wissen, arbeite ich für eine Fluggesellschaft, die hier am Verona Flughafen beheimatet ist. Und mittlerweile steht fast unsere gesamte Flotte still. Die Flieger sind hier nebeneinander aufgereiht am Flughafen. Und es ist ein wunderschönes Bild, aber zugleich auch extrem trauriges. Da die Flieger gehören da einfach nicht hin, die gehören in die Luft. Und wir haben nur noch 2 Flüge pro Tag momentan, die quasi die Brücke nach Deutschland bilden, weil so viele Möglichkeiten gibt es im Moment nicht für Deutsche oder Italiener nach Hause zu reisen. Und eben diese Liaison besteht noch nach Mailand. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Zeichen von unserer Airline, dass man nicht aufgibt. Die Hoffnung stirbt zuletzt oder wie ich lieber sagen möchte, die Hoffnung wird nie sterben, weil es wird irgendwann besser werden. Und wir stecken zwar noch ziemlich tief in der Krise, das merkt man auch heute Morgen im Briefkasten haben wir Masken gefunden, die vom Staat ausgeteilt werden an alle Mitbürger, dass man sich schützen soll und das ruft einem Erinnerung. Die Situation, weil uns geht es gut, wir sind gesund, wir sind zu Hause, haben einen vollen Kühlschrank und arbeiten mittlerweile auch von zu Hause, da auch unsere Büros geschlossen wurden. Aber ja, es wird alles irgendwann besser werden und ich hoffe, dass es bei Ihnen auch nicht so ausbrechen wird, wie es im Moment in Italien ist. Ich sende ganz, ganz liebe Grüße und ganz viele Bacis aus Verona.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur de vigne. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté. Un jour est une fête, quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça.
Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Es ist 11.46 Uhr Sommerzeit und das Interview der Woche hören Sie nachher um 13.05 Uhr. Gunnar Köhne jetzt am Telefon. Ich höre erst mal nach, ob er auch da ist. Hallo, Herr Köhne.
Ja, guten Morgen.
Gunnar Köhne ist Journalist und Skandinavist und deswegen wird er uns und unseren Hörerinnen und Hörern gleich einordnen können, was wir da jetzt hören. Ein leichtes für Sie, Gunnar Köhne. Was haben wir gehört?
Ja, das war die norwegische Nationalhymne mit dem Text Schriftstellers Bjørnstjerne Bjørnson. Da ist die Rede von dem schönen Land, das alle lieben, alle Norweger natürlich, das vom Meer zernagt und durch Furcht mit tausend Heimen aus den Fluten ragt.
Also dafür, dass der Text so hart ist, ist die Melodie ja eine sehr, sehr weiche. In Norwegen hat ja die Regierung einschneidende Maßnahmen genauso beschlossen gegen die Pandemie. Die werden wohl auch weitgehend brav befolgt von den Norwegern. Aber Gunnar Köhne, die Norweger sind empört. Warum?
Ja, sie sind empört, weil sie nicht nur zu Hause bleiben müssen, sondern auch nicht auf ihre, weil sie auch nicht auf ihre Hütte bleiben können. Also sie würden gerne die Maßnahmen befolgen, aber eben ausweichen können auf ihre Hütten. Und der Streit ist umso heftiger, weil ja bald Ostern ist und gerade an den Osterfeiertagen ist der Norweger gerne auf seiner Hütte. Der Streit wird heftig, manche reden sogar von Menschenrechtsverletzungen, aber die Regierung sagt, ihr seid auf euren Hütten jenseits unserer Kontrolle, denn ihr bleibt ja doch nicht die ganze Zeit brav in eurer Wochenhütte, sondern geht möglicherweise zu eurer Nachbarn, ihr fahrt einkaufen, ihr fahrt tanken etc. Und was ist, wenn jemand von euch schwer erkrankt? Wie kriegen wir euch von den Bergen wieder runter? Wie finden wir euch? Also die Mitte-Rechts-Regierung bleibt da hart, obwohl das ihnen sicher deshalb schwerfällt, weil sie selber Wochenendhütten besitzen. Aber sie haben angedroht, also mit Zivilschutzorganisationen zu kontrollieren in den Haupthüttengebieten, ob die Hütten auch wirklich leer sind. Und wenn es Verstöße dagegen geben sollte, dann drohen Geldstrafen oder sogar 10 Tage Gefängnis.
Haben Sie, Herr Köhne, auch eine solche Hütte oder die Gelegenheit, dort mal hinzukommen und uns ein wenig zu beschreiben, wie die aussehen?
Ja, wir haben erst im vergangenen Sommer die Ferien verbracht in einer typischen norwegischen Durchschnittshütte, die lag im Süden Norwegens in der Telemark. Sie hat etwa 15 Quadratmeter Grundfläche gehabt, einen Aufenthaltsraum mit Kochecke und Kamin, der darf nicht fehlen. Und dann gibt es auch meistens eine kleine Nebenhütte, da befindet sich dann die Sauna drin und die Vorräte und dann einen dritten kleinen Verschlag, da ist dann das Plumpsklo. Die wenigsten Hütten haben einen Wasseranschluss, Strom ist schon da, Gas kommt aus den Gasflaschen, aber Wasseranschlüsse gibt es nicht. Aber man hat es meistens nicht sehr weit zur nächsten Wasserquelle, zum nächsten Bach, zum nächsten Fluss, zum nächsten See und von dort holt man sich dann das Wasser.
Gunnar Köhne, das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen, Skandinavist, habe ich schon erwähnt, als freier Journalist in Nordeuropa unterwegs für die ARD, für TV und Hörfunk. Der Lebensstil der Norweger, vielleicht können wir das ganz kurz noch ein wenig beschreiben. Die Norweger sind uns ja eigentlich als eher so zurückhaltend und sehr diszipliniert bekannt. Nun, diese Aufwallung, ist das rein Corona geschuldet?
Ich glaube, es hat was mit dem innigen Verhältnis der Norweger zu ihrer Natur zu tun. Das gehört ja zu den norwegischen Anachronismen, wenn man so will. Es ist einerseits ein Hightech-Land, superreich, und andererseits eben legt der Norweger großen Wert darauf, möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen. Der norwegische Friedensforscher Johan Galtung hat das mal so beschrieben: Das Idealbild eines Norwegers für uns ist jemand, der überall mit dem Fallschirm abspringen kann, sich sofort hinsetzt, mit 2 Stöckchen Feuer macht und natürlich am Ende überlebt. Und man erlebt immer wieder auch am Wochenende, dass jeder zweite Norweger irgendwie spazieren geht, wandert, Ski läuft. Das gehört einfach zum norwegischen Lebensstil dazu. Und wenn man ihnen das nun wegnehmen wollte, dann tatsächlich werden die Norweger renitent.
Herr Köhne, ganz, ganz schnell und kurz. Sie haben uns ein Lied vorbereitet von einem gewissen Moddi. Was besingt der hier?
Ja, das ist ein nordnorwegischer Liedermacher. Der kommt aus der Gegend von Tromsø, also jenseits des Polarkreises. Und er reist viel herum in der Welt, träumt sich aber immer wieder zurück an die Nordseeküste oben in seiner Heimat. Und deswegen singt er von dem Haus am See.
Gunnar Köhne, vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben über Norwegen. Alles Gute.
Danke.
They say home is the place where your heart is. Then I am home now, though I am far away. For so long I've let deep forest guard it, and now it's begging me to stay. And I'm trying my best to be tough, to pretend I am strong and can siphon it off. But I'm not who I wanted to be. In my heart I belong by the sea. They say home is a place where you're needed. Then I am home now, but I am leaving to feel my feet being kissed by the seaweed. And I'll be silent.
Auch in Phasen hochinfektiöser Grippewellen denken wir nicht daran, unsere Spaziergänge aufzugeben. Aber sie ändern ihren Duktus, weil wir uns als vernunftbegabte Wesen auf veränderte Umstände einstellen. In Zeiten von Corona? Alles Reisen hält inne. Grenzen werden geschlossen, Flüge, Züge fallen aus. Die massenhafte Mobilität wird ausgebremst. Jeder meidet, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel, ob regional oder transatlantisch. Virologen kennen die Bedingungen, um die Epidemie zumindest zu verlangsamen. Quarantäne ist das Wort der Stunde. Je weniger Kontakte, je mehr Isolation, umso besser. Physische Distanz statt sozialer Nähe ist geboten. Also verabredet man sich nicht einmal mehr mit Freunden zu Spaziergängen durch die historische Altstadt oder am Flussufer entlang. Man zieht alleine seine Kreise. Doch es geht nicht um Verlust, es geht um Zugewinn. Selbstbesinnung. Zumal sich einsame Spaziergänge in ihrer Dialektik von Körper und Geist als Quelle unerwarteter Inspiration erweisen. Denn das Wechselspiel von Gehen und Wahrnehmen, von Gehen und Denken erweitern Spaziergänge zu Gedankengängen. In unserer evolutionären Ausstattung gehören Gehen und Gehirn zusammen. Dank neuer Medien und Mobiltelefon gibt es, auch in Zeiten des einsamen Spazierengehens, musikalische Begleitung. Und zuweilen auch Gespräche über literarische, neurowissenschaftliche, philosophische Besonderheiten des Gehens, Schweifens, Flanierens. Hören, wie's läuft.
Ja, hören, wie es läuft. Der Rundfunk muss sich in Zeiten von Corona auch ein wenig umstellen. Und so haben wir uns gedacht, wir werden Ihnen für die kommenden Ausgaben des Sonntagsspaziergangs hier im Deutschlandfunk kleine einsame Spaziergänge anbieten mit den dazugehörigen Reflexionen, wie wir das gerade von Ursula Menzer, meiner Kollegin, gerade schon angedeutet bekommen haben. Das wird eine kleine Reihe werden, mit denen wir Ihnen vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, wie Sie alleine oder maximal zu zweit auf Ihren kleinen Erkundungen innerhalb des Hauses oder auch außerhalb des Hauses profitieren können und zu neuen Gedanken kommen. Das kommt dann also ab nächsten Mal und ich lade Sie dann gleich im zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs, also nach 12.10 Uhr auch noch ein, sich zu melden mit Ihrer persönlichen Reisegeschichte, an die Sie sich vielleicht in diesen Zeiten ganz besonders gerne erinnern. Da wollen wir Sie nämlich dann einbeziehen. Also Nachrichtenpause, dann geht's weiter.
Nimm deine Beine in die Hand. Verstehen musst du in die Welt hinein, doch in diesem System ist es nicht so leicht, einfach so zu gehen. Hat es doch mal geklappt, passiert irgendein Kack und die Koffer sind fürs nächste Mal gepackt. Und eigentlich wolltest du gehen, doch du bleibst stehen. Eigentlich wolltest du und dann ist man wieder da, wo man vorher schon war. Flach und angepasst und wieder nichts geschafft, von dem wir wollten so weit fahren und dabei so vieles sehen. So klappt da nicht der Plan, weil wir zu tief im Leben stehen. Und gerade wenn die Chance sich ergibt, hat man sich natürlich wieder mal verliebt. Und der Süße, der will bleiben, will in seinem Job arbeiten. Und du weißt, dass deine Reise sich verschiebt. Ta-da-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Sie haben das vielleicht schon gemerkt, meine Damen und Herren. Wir hier im Deutschlandfunk haben den Vormittag am Sonntag ein wenig umgestellt. Den Sonntagsspaziergang gibt es auch in den kommenden Wochen ab 11.05 Uhr. Das Interview der Woche um 13.05 Uhr, vorher 12.30 Uhr, also jetzt in 20 Minuten. Dann werden Sie versorgt mit allem, was Sie wissen sollten und wissen müssen in den Informationen am Mittag. So, jetzt wollte ich eigentlich mit meiner griechischen Kollegin Marianti Milona sprechen. Die haben wir irgendwie noch nicht erreicht. Aber glücklicherweise meine deutsche Kollegin Antje Allroggen. Antje, Sie können mich aber wenigstens hören, oder?
Ich kann Sie gut hören.
Ja, wunderbar. Hallo, Herr Stoff. Dann warten wir mal, bis Griechenland hier irgendwie am Apparat ist. Wir wollen heute ein wenig unsere internationale Gesprächsrunde in aller Munde fortsetzen, Frau Allroggen. Wie sieht es denn in Deutschland gerade aus mit der Solidarität zu anderen Ländern? Denn das ist ja heute ein wenig das Thema des ganzen Sonntagsspaziergangs.
Ja, ich denke, es ist nicht nur die Stunde. Wir haben ja auch schon viel von der intensiveren Selbstwahrnehmung gehört im ersten Teil auch dieser Sendung, sondern ich glaube, es geht jetzt auch darum, um die Frage, wie man zusammenhalten kann. Das ist natürlich auch eine äußerst politische Frage. Aber ich denke, weil alles Politische gerade auch sehr privat ist, ein alter Sponti-Spruch, ist das gerade schon relevant, auch darüber zu sprechen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man nach Solidarität fragt. Und den Populisten fangen ja auch gerade an. Ich glaube, auch in Griechenland, vielleicht kann uns das gleich die Kollegin noch mal erzählen, das für sich so ein bisschen zu entdecken als Narrativ für ein egoistisches Europa. Aber in dieser Woche haben ja die G7-Staaten sich immerhin verständigt auf einige Maßnahmen, könnten noch mehrere werden. Zum Beispiel wollen sie Medikamente und Impfstoffe bereitstellen. Deutschland hat jetzt Krankenbetten, ich glaube 60 für italienische Intensivpatienten angeboten. Ähnliches gilt auch für französische Patienten. Ich glaube, es sind vor allem die NGOs gerade und kirchliche Einrichtungen wie Miserior, die gerade in der Fastenzeit auch dazu aufrufen, den Blick über unsere Grenzen hinaus zu weiten und diesen Blick nicht zu verlieren. Wir haben ja in der vergangenen Woche auch schon über verschiedene Länder in Afrika gesprochen und ich glaube, dahin lohnt sich der Blick in den nächsten Tagen und Wochen.
Und wie sieht es Ihrer Ansicht nach im eher privaten Bereich aus? Also können wir in Deutschland gerade trotz der Ansage, soziale Kontakte zu meiden, ausreichend solidarisch sein mit Menschen, die in anderen Ländern mindestens so stark wie wir unter den Folgen von Corona leiden?
Ja, noch sieht es ja im Privaten so aus, dass die Welt gerade doch sehr viel kleiner geworden ist. Viele ziehen sich in ihre eigene Wohnung zurück, die sie kaum noch verlassen. Das ist uns ja auch so aufgetragen worden, sich von sozialen Kontakten fernzuhalten. Und Solidarität, das verbindet man ja irgendwie auch mit Bildern des Zusammenkommens, der Begegnungen und auch mit Reisen. Ich glaube, wir müssen jetzt gerade auch neue Formen der Solidarität kreieren. Aber es gibt schon einige Initiativen, die sich mit anderen Ländern, unseren Nachbarländern solidarisch zeigen. Es gibt im Netz zum Beispiel den Aufruf, geplante Reisen, die man vorhatte, vielleicht jetzt zu Ostern nach Italien oder Griechenland, nicht einfach zu stornieren, sondern zu verschieben. Und es gibt Vorschläge in Griechenland, Hotels, die zum Beispiel von Deutschen betrieben werden, für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, die vom Coronavirus infiziert worden sind, damit sie eben nicht mehr in Zelten hausen müssen. Ja. Und wenn die Regierung das finanzieren würde, könnte man so zum Beispiel den Tourismus auf Griechenland auch ein wenig unterstützen. Könnte die Stunde der Zivilgesellschaft werden.
Ja, so könnte es sein. Antje Allroggen, gerade an der Stelle eine Zäsur, denn ich höre, wir haben Griechenland am Apparat und bei der Gelegenheit muss ich auch meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Technik und aus dem Schaltraum danken. Diese momentanen Bedingungen sind nicht immer ganz leicht, aber wir machen alles, um sie mit der ganzen Welt in Kontakt zu setzen. Marianti Milona, können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie hören, Herr Stopp.
Wunderbar, Sie sind jetzt da. Schauen Sie, hören Sie, was wir Ihnen vorbereitet haben. Wir haben Ihnen vorbereitet Klänge aus Ihrem Land.
Thank you.
Die griechische Nationalhymne Marianti Milona, Sie sind Deutsche und Sie sind Griechin. Wie schlägt das Herz denn jetzt in diesen Tagen?
Puh, ja, also es ist eine sehr schwierige Situation, weil man bangt ja um beide Länder gleichzeitig. Und in Deutschland sind die Zahlen, das wissen Sie ja auch, viel dramatischer als in Griechenland. Das mag vielleicht daran liegen, dass die Griechen schon 10 Jahre Krise hinter sich haben und eigentlich schon seit dem 1. März, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, gab es schon die ersten großen Einschränkungen. Die Geschäfte schlossen da schon, die Schulen, viele Institutionen. Also man war schon sehr früh alarmiert aufgrund der hohen Zahlen in Italien. Und wenn Italien etwas zustößt, können Sie sich vorstellen, wir als Nachbarland, Griechenland, wir schlackern dann schon mit den Ohren und denken, um Gottes Willen, jetzt müssen wir aber ganz extrem aufpassen, weil wir haben weder die finanziellen Mittel noch die Kapazitäten in den Krankenhäusern, um eine so hohe Anzahl an Erkrankten wirklich fachgerecht behandeln zu können.
Marianti, schauen mal, ob Italien am Apparat ist. Christiana Coletti.
Buongiorno, ja, vielen Dank, ich bin da.
Sie haben das vielleicht gerade mitbekommen oder auch nicht, dass Marianti Milona gerade sagte, dass man aus Griechenland ganz besonders nach Italien schaut. Wie sieht es umgekehrt aus, die Italiener und die Griechen? Fühlen die sich in dieser Zeit in besonderer Weise nah?
Ja, natürlich. Also die ersten Fernfreunde, die mir geschrieben haben, um zu wissen, wie es mir und meine Familie in Italien geht, sind meine griechischen Freunde aus der Insel Naxos. Und ich finde, das ist kein Zufall, weil es gibt so eine Nähe, man fühlt sich Teil derselben Familie zwischen Griechen und Italiener. Und in der Tat, wenn ein Grieche einem Italiener entgegenkommt, trifft er ihn immer mit einem ehrlichen Lächeln. Ich muss sagen aber, aufgrund der Situation, wie Marianti gerade beschrieben hat, finde ich sehr traurig, Dinge, die geschehen, wie in dieser Situation, wie zum Beispiel vor 3 Tagen hat die italienische Finanzpolizei in Ancona eine Fracht mit 1000 Bestandteilen von Beatmungsgeräten beschlagnahmt, die eine italienische Firma nach Griechenland verkaufen und verschiffen wollte. Und momentan aufgrund der Situation ist es in Italien verboten, solche Geräte oder Bestandteile ins Ausland zu verkaufen. Und ich finde, das Verbot ist irgendwo verständlich, wenn es brennt, man guckt erstmal, dass das eigene Haus gerettet wird. Aber andererseits, gerade aufgrund der Situation in Griechenland, ich finde es sehr traurig und fragwürdig und man müsste schon... Alle zusammen sollten sagen, wir hören doch alle zusammen und international gerade jetzt, finde ich.
Wobei, Marianti Milona, und wir können uns jetzt alle 4, Antje Heilroggen, auch miteinander unterhalten, Marianti Milona, die Griechen ja ganz besonders gebeutelt sind. Seit 2010 kämpfen sie ja darum, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Und jetzt das auch noch.
Ja, genau.
Ja, genau. Danke, Christiana, für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass normalerweise, ich bin immer sehr, sehr jetzt gespalten, weil auf der einen Seite bin ich immer sehr traurig, wenn zu wenig Nachrichten aus Griechenland nach Deutschland vordringen. Im Augenblick bin ich sehr froh, dass so wenig berichtet wird, weil wir tatsächlich ja mit den keine so großen dramatischen Krankheitsfälle haben wie im Nachbarland und auch in Deutschland. Also ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation. Die hinkt so den offiziellen Zahlen etwas hinterher. Also in den griechischen Zeitungen heute Morgen stand, dass wir jetzt gerade die 1000er-Schranke an Infizierten überschritten haben und 32 Todesfälle verbuchen. Das heißt also im Vergleich zu einer gesamteuropäischen Situation stehen wir relativ gut da. Und ich meine, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass die Griechen den Ernst der Lage schon vom ersten Moment an wirklich begriffen haben und ohne große Restriktionen, die von staatlicher Seite ausgerufen worden sind Anfang März, sind die meisten doch dann zu Hause geblieben. Und jetzt am vergangenen Montag tatsächlich hat dann Ministerpräsident Mitsotakis dann zu auch noch härteren Maßnahmen gegriffen. Es gab dann die sogenannte Ausgangssperre und da gab es eine Geschichte, die möchte ich jetzt heute doch erzählen, weil sie offenbar ja doch etwas anders verläuft als im restlichen Europa. Oder vielleicht müssen mich die Kolleginnen korrigieren, falls das in anderen Ländern schon der Fall ist. Wie kann man das kontrollieren? Also die Regierung hat sich überlegt, wie können wir kontrollieren, dass die Leute jetzt tatsächlich auch wirklich total zu Hause bleiben. Und es wurde eine Telefonnummer bekannt gegeben. Da muss man eine SMS schicken, jedes Mal, wenn man das Haus verlassen möchte. Und man muss eine bestimmte Nummer angeben. Man muss sich das so vorstellen, dass zum Beispiel die Nummer 1 bedeutet, ich muss jetzt mal zum Einkaufen. Die Nummer 3 ist, ich möchte gerne 2 Stunden vor die Tür, um einfach mal Luft zu schnappen und an der Promenade von Thessaloniki beispielsweise spazieren gehen. Die Nummer 7 ist, ich habe einen Arztbesuch, ich muss ganz dringend zum Arzt. Und es werden dann draußen Polizeikontrollen durchgeführt. Man muss dann auf dem Handy zeigen, dass man diese Nummer gewählt hat und diese bestimmte Nummer angegeben hat. Man darf also nicht sagen, ich habe einen Arztbesuch zu tätigen und die Polizei findet einen dann auf der Promenade von Thessaloniki beim Spazierengehen. Mhm. Also anhand dieser besagten Nummer kann man dann kontrollieren, ob man sich an diese Vorgaben eben hält.
Antje Alroggen, halten Sie diese Art von Kontrolle für Deutschland durchführbar?
Na, wir reden ja im Moment viel, was noch in den Bereich der Freiheit gehört, wo die Fremdbestimmung anfängt. Das müssen wir sehen, wie sich das nach diesem Notstand weiterentwickelt. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir jetzt auf andere Länder gucken, dass wir vielleicht nicht quantitativ vorgehen, sondern wirklich solidarisch schauen. Und ich glaube schon, also ich habe mich das auch gefragt, Marianne Milona, warum wird in Deutschland eigentlich so wenig, relativ wenig über Griechenland, über die Flüchtlingslager dort, die prekäre Lage dort berichtet? Ich habe da einen schönen Tweet von Caroline Ehmke, der Schriftstellerin und Publizistin, gefunden, die twitterte vor ein paar Tagen, sie sei ihr ganzes Leben dafür dankbar gewesen, Europäerin zu sein. Das sei sie auch noch, aber die Bilder aus Spanien, aus Griechenland und aus Italien zu sehen und die ausbleibende Hilfe und Solidarität, das sei beschämend.
Christiane, ja, Marianne, ich will Sie nicht unterbrechen. Bitte, wir haben noch 4 Minuten.
Wir haben noch 4 Minuten, das ist wunderbar. Frau Alroggen, Antje, ich kann dazu nur sagen, es ist immer ein großes Fragezeichen mit Griechenland. Es ist nun mal eines der kleinen Länder in Europa. Da mag man vielleicht denken, okay, man muss vielleicht mal den Fokus auf die größeren Länder erstmal legen, um dann über die kleineren zu berichten. Dann haben wir beim Fall von Griechenland tatsächlich 10 Jahre Krise, in dem das Land nun wirklich nicht, Wirtschaftskrise, in dem das Land wirklich nicht sonderlich weggekommen ist und dieses Griechenland-Bild ja wirklich auch sehr beschädigt worden ist. Und dann kam die Flüchtlingskrise hinzu, die man ja aufgrund auch der organisatorischen Missstände im Land, aber auch eben der finanziellen Nöte nicht so wunderbar auf die Reihe bekommen hat. Auf der anderen Seite muss man sich in der aktuellen Situation auch fragen, inwieweit ist eine Umsiedlung tatsächlich dieser Menschen tatsächlich gut in der aktuellen Situation. Ist es nicht besser, dass sie vor Ort untersucht und behandelt werden? Und ich weiß jetzt im Fall von Lesbos zum Beispiel, dass man dort jetzt eine zusätzliche Krankenstation hergerichtet hat, um eben besser untersuchen zu können. Also es ist wirklich nicht leicht, in diesem Fall Griechenland auch ganz fair zu berichten, weil diese Negativbilder ständig im Kopf sind.
Und da fragt sich natürlich auch jedes Land, wer sind eigentlich unsere wahren Freunde? Christiane, in Italien, stellt man sich in Ihrem Heimatland diese Frage, wer steht eigentlich ganz an unserer Seite?
Ja, genau. Das ist jetzt gerade sehr heiß in Italien, diese Frage. Und man fragt sich, also ist das China, Russland, vielleicht die USA oder sind das die europäischen Länder? Ich finde, das ist eine ganz gefährliche Fragestellung. Und das wird gerade sehr sozusagen auch mit harten Worten durchgeführt, dieses Gespräch mit Worten aus dem Wortschatz des Krieges. Natürlich muss man wissen, wenn eine Hilfe kommt aus China, aus Russland, was weiß ich, aus den USA, es ist immer wahrscheinlich mit einem strategischen Interesse gekoppelt, vielleicht. Aber gleichzeitig muss man auch irgendwann denken, dass langsam die Situation, es geht nicht, langsam nicht mehr um politische Beziehungen, sondern ums Überleben. Und deswegen sollte meiner Meinung nach jeder jedem helfen, wie er kann, statt eine Front zu bauen zwischen den sogenannten guten und den sogenannten schlechten Freunden. Das finde ich eine ganz falsche Haltung.
Antje Allroggen, Sie haben noch zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe in aller Munde etwas Tröstliches zu berichten. Erzählen Sie uns bitte.
Naja, ich habe gestern einen ganz kleinen Spaziergang oder eine Spazierfahrt mit dem Fahrrad unternommen durch Bonn, weil ich mich gefragt habe, was eigentlich die berühmte Kirschblüte hier in der Bonner Altstadt macht. Man hört ja sonst so viel davon. Jetzt gab es viele schöne, warme Tage. Ich bin hingefahren und das Ganze war quasi für uns allein. Die Bäume stehen allerdings noch in Knospen, aber bald springt da was auf. Man sieht schon erste Blüten und das war natürlich schön, dass ohne diesen Touristenanmarsch, der sonst bis aus Asien kommt, auch erleben zu können. Dass diese kleinen Knospen, das passte irgendwie zur Stimmung. Die leuchten weniger rosa als die Blüten, sind ein bisschen matter. Und es ist eine japanische Zierblüte. Also da verbindet uns auch was mit anderen Kulturen und Ländern. Und diese Blüte hat ja auch eine Symbolkraft und steht für Schönheit, Vergänglichkeit, aber auch für Aufbruch.
Marianne Timilona, Christiana Coletti, Antje Allroggen, die Sie gerade am Schluss gehört haben. Wir drei verabreden uns für kommenden Sonntag, wenn Sie möchten und wenn Sie können, zu einer weiteren Ausgabe unserer internationalen Gesprächsrunde und schauen, wen wir dann sonst noch hinzuziehen in unser gemeinsames Gespräch. Marianne Timilona, Sie zunächst noch ganz kurz Ihr Wunsch für die kommende Woche?
Für die kommende Woche, dass die Zahlen in Griechenland sich nicht noch mehr dramatisch steigern. Wir haben im Moment einen Aufwärtstrend, aber dass es wirklich nicht so schlimm wird, dass wir die Krankenhauskapazitäten nicht überschreiten und dass es den Menschen gut geht, dass es meinen Eltern gut geht, die ich jetzt im Augenblick auch nicht besuchen kann und die nicht in meiner unmittelbaren Nähe leben und dass wir diese Krise alle gemeinsam mit einem doch mehr solidarischen Gemeinschaftsgefühl in Europa meistern und bewältigen.
Meinen drei Gesprächspartnerinnen einen herzlichen Dank und auch von mir hier aus dem Studio im Deutschlandfunk noch etwas Tröstliches.
Fred Ammon, Freude schenken. Unser Dasein ist verweilen auf der Erde nur auf Zeit. All die Jahre, die enteilen, sind so schnell Vergangenheit. Nutze alle deine Stunden, gebe deinem Leben Sinn, genieße sie in frohen Runden, empfinde Schönes als Gewinn. Was du hast, ist nur geliehen für die Jahre, die du bist. Lass an dir vorüberziehen, was dir nicht von Herzen ist. Sei den Menschen zugewandt, sie möchten Wärme spüren. Öffne jenen Herz und Hand, die ein hartes Leben führen. Bleib den Tieren eng verbunden, die Welt ist auch für sie gemacht. Heile ihre vielen Wunden, die wir ihnen beigebracht. Gehe weiter durch das Leben, schenke Freude weit und breit. Wenn wir sie von Herzen geben, reicht sie über unsere Zeit.
Eigentlich ist alles cool, außer das Geld. Ich bin so froh, dass ich das tun kann, was ich liebe, und du trotzdem in meinem Mittelpunkt stehst. Und wenn ich weg bin, fühlst du mir und die Kinder. Danke, dass du an mich glaubst. Ich hoffe, du weißt, dass ich das alles nur für uns mach, damit Glück seid, auch ohne diesen Traum. Weil du mein Zuhause jeden Tag so sein lässt, wie ich bin.
Ich muss mich, meine Damen und Herren, aus dem Studio trollen. Sie werden jetzt versorgt mit allen Wissenswerten aus dem Aktuellen. Wir hören uns wieder kommende Woche, 11.05 Uhr am nächsten Sonntag. Andrea Stopp war am Mikrofon. Und wenn Sie mir schreiben möchten, woran Sie in diesen Tagen ganz besonders gerne zurückdenken, an ein besonderes Reiseerlebnis, dann können Sie das tun. Sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de.
Du hast nie gesagt, dass ich ein Träumer bin, nur weil ich meine Träume lebe.
Auch wenn es manchmal ganz schön stressig läuft, wär's der falsche Weg, jetzt alles aufzugeben. Und wenn ich weg bin, fehlst du mir und die Kinder. Danke, dass du mir vertraust.